Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer neuen Year in Review. Wir gehen zurück in das Jahr 1996 und schauen uns an, was da bei WWE und auch ein bisschen bei WCW so abgegangen ist. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, ich bin zurück und freue mich sehr, hat mir Honeymoon hinter mir, hat meine Hochzeit hinter mir, alles war wirklich perfekt und großartig. Mich haben ganz viele Glückwünsche auch erreicht, natürlich vom Headlock-Team, aber auch von euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Also vielen Dank dafür und ich freue mich, mit einem meiner Lieblingsformate wieder zurück zu sein. Und das mit dem wunderbaren Olaf an meiner Seite. Besser geht's nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, als du das Wort Lieblings mit in den Mund genommen hast, habe ich gedacht, mit einem deiner Lieblingspodcaster.
Ja, das sowieso. Also vielleicht sogar mein Lieblingskollege, mit dem ich am liebsten aufnehme. Glaube ich schon. Könnte schon sein.
Dankeschön. Ja, heute das Jahr 1996 bei der WWE. Lieber Shaggy, bei sowas steigt man immer ganz gern ein mit der Frage 1996, was war denn da beim Michael Shaggy Schwarz so los? Weißt du das noch?
1996, also auf jeden Fall hatte ich da schon ein intaktes Liebesleben. Das auf jeden Fall.
Du bist schon mal mir einen Schritt voraus gewesen, auf jeden Fall. Danke.
Das war auf jeden Fall auch noch meine Krufti-Zeit. So ein bisschen, aber auch so natürlich, ich glaube, die Krufti-Zeit war sogar schon vorbei, 96. Da ging es eher dann schon in die Rock, in die Richtung auf jeden Fall auch. Wann ist Kurt Cobain verstorben? Weißt du das gerade im Kopf?
Weiß ich nicht aus dem Kopf.
Nee. Eigentlich habe ich da noch gelitten über weiß gar nicht, war es nicht sogar erst 93? Was
ist das denn? 94, nee, 94. Warte mal. Er ist doch 94. Ist
94, ja, nee, gut, da war ich zwar die Kofi-Zeit schon vorbei. Aber da habe ich ja auf jeden Fall noch weiterhin fleißig auch Wrestling geschaut. Das war ein Wrestling-Jahr. Fing irgendwie meiner Meinung nach nicht so cool an, aber ist trotzdem ein entscheidendes Jahr im Vergleich zu dem Jahr davor, dass einiges passiert, was die Wrestling-Welt extrem verändert hat in beiden Promotions. Und da werden wir heute zum Teil drüber sprechen.
Genau, ich überlege gerade, was bei mir 96 gewesen ist. Ich glaube, 96 müsste die Zeit gewesen sein, wo ich angefangen habe zu schreiben. Also wo ich dann bei der Schülerzeitung bei uns angefangen habe zu schreiben, meine ersten Gaming-Reviews geschrieben habe quasi. Also das war so der erste Versuch damals, mich da so zu betätigen. Und natürlich ganz viel Videospielkram, ganz viel Wrestling geschaut. Und ich habe schon gesagt, also eins meiner All-Time-Favorite-Spiele ist damals erschienen. Das ist nämlich das hier, das habe ich aus dem Schrank geholt. Da habe ich bis heute den Karton aufgehoben. Okay. War zwischenzeitlich auf dem Index, Duke Nukem 3D, unter anderem eins meiner All-Time-Favorites. Und wenn man in Bezug auf Wrestling-Games schaut, ich habe damals dieses unfassbar grauenvolle WWF In Your House auch gespielt. Also wer das noch kennt, das war ja der Nachfolger von WrestleMania, The Arcade Game, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gehofft, das geht in dem Rhythmus weiter, macht weiterhin Spaß. Und nee, das war ziemlich kacke. Kann man nicht anders sagen.
Was wir aber auch natürlich damals gemacht haben, 96, ist Wrestling schauen. Und Wrestling geschaut in Deutschland. Und wie war denn da die Situation, die TV-Situation in Deutschland 96?
Ja, wir haben natürlich erstmal 95 diesen großen Umbruch gehabt. Du erinnerst dich, dass da die Jugendschützer zugeschlagen haben und das Wrestling wurde quasi ins Nachtprogramm verbannt und war dadurch schwer zu schauen. Plus 0,190 Gestöhne dazwischendurch auch noch. Also wir haben über die unangenehmen Momente gesprochen, wenn man vom Fernseher eingeschlafen ist und man wird von seiner Mutter geweckt und dann läuft er auf einmal, ruf mich an, jetzt sofort, und so. Hier war es dann so, dass die WWF...
Okay, ruf mich an, so haben die das damals gemacht. Genau, ja, sehr gut.
Deswegen haben die auch nie richtig Geld verdient damit, weißt du. Die WWF wechselte damals, also im März 1996, von RTL 2 zum DSF. Dadurch ist man auch so ein bisschen diese ganz späte Uhrzeit losgeworden. Das heißt also, man hatte auch das Programm geändert. Es wurde dann auch nicht mal die Action Zone ausgestrahlt, sondern tatsächlich lief dann WWF Monday Night Raw im deutschen Fernsehen und zwar ab dem 5. März 1996 und das war erstmal so ein Rückblick auf In Your House und dann die erste reguläre Ausgabe Raw gab es dann eben ab der Woche drauf und dann immer dienstags um 23.15 Uhr und dann eben die WWF Superstars ab dem 7.3. und dann immer donnerstags. Und das war natürlich dann schon mal was ganz Luxuriöses, weil, Shaggy, dass wir Raw bekommen haben, war schon ein großer Schritt nach vorne. Vorher hatten wir nur diese Zusammenfassung. Jetzt hatten wir dann wirklich auch Raw hier. Und das fand ich schon damals richtig cool.
Ja, definitiv. Also das war schon für Deutschland eine ganz, ganz große Sache, endlich auch Raw zu bekommen. Und im Grunde war das ja auch so ein Jahr, wo es auch der große Konkurrenzkampf, den es natürlich in Amerika dann schon gab und der da dieses Jahr richtig Fahrt aufgenommen hat in 96 mit der WCW, auch in Deutschland deutlich spürbar war. Also es gab viele, gerade in meinem Wrestling-Umfeld, die gesagt haben, ja, ich schaue lieber WCW und so weiter. Und kann man ja auch total verstehen, also 96, der Konkurrenzkampf, meiner Meinung nach, zumindest von meinem Empfinden her, noch größer als 95.
Es ist ja eigentlich auch ganz kurios, 96, dass wir beide Wrestling-Promotions, die in den USA wirklich erbittert um Ratings kämpfen, auf demselben Sender haben.
Ja.
Ne, dass wir beides auf DSF gehabt haben. Aus heutiger Sicht ist das undenkbar. Also, ne, dass AEW und WWE auf demselben Kanal laufen würden. Damals war das ganz, ganz problemlos möglich. Man muss dazu sagen, bevor jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht, ne, weil ich gesagt habe, Raw lief dienstags. Es lief natürlich nicht tags drauf dienstags, ja, sondern mit 3 Wochen Verzögerung dienstags. Ne? Also nicht, dass hier jemand denkt, wir wären quasi live gewesen, sondern nee, das war's nicht. Und ja, natürlich, es gab dann im weiteren Verlauf noch ein paar Änderungen. Also es gab dann ab August 96 wurden dann Raw wurde auf den Mittwoch verlegt und Superstars auf den Freitag und dann auch auf einen späteren Slot, also auch dann gegen Mitternacht, also auch da wieder nicht mehr ganz so luxuriös, um das anzuschauen. Nichtsdestotrotz waren die Quoten relativ gut. Man muss natürlich sagen, wir haben hier keine andere Möglichkeit gehabt, das alles zu verfolgen. Und man hatte trotzdem so zwischen einer halben und einer ganzen Million Zuschauer. Also das finde ich schon recht beeindruckend. Und was man vielleicht auch hier nochmal sagen sollte, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute da wunderbare Nächte dran verbinden, beziehungsweise eine Nacht mit verbinden. Am 31. Dezember gab es natürlich dann auch in der Silvesternacht das große TV-Special quasi, wo es 6 Stunden Wrestling am Stück gegeben hat, unter anderem dann eben auch nicht nur mit der WCW, sondern jetzt auch mit der WWF, und da wurden In-Your-House-Shows gezeigt. Da gab es In-Your-House-Mind-Games und In-Your-House-Buried-Alive, und ich kann mich da sogar noch sehr gut dran erinnern, dass ich da zum Beispiel bei Mind-Games ist ja der Main-Event Shawn Michaels gegen Mankind gewesen, und ich weiß auch, wie mindblown ich damals gewesen bin wegen Mind Games, als ich dieses Match zum ersten Mal gesehen habe. Das ist heute eins meiner liebsten Mankind und Shawn Michaels Matches.
Ja, auf jeden Fall. Auch Mankind selber sagt ja auch, dass es zu dem Zeitpunkt vielleicht sein bestes Match gewesen hat, Mick Foley. Oder sogar hat in einem Interview hat er auch im Nachhinein mal gesagt, vielleicht sein Lieblingsmatch überhaupt in seiner Karriere. Also das ist ein sehr unterschätztes Match, kann man so sagen.
Ja. Ja, aber so war damals die TV-Situation. Ich glaube, ich habe damals noch nicht angefangen, mir Tapes zu traden oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kam erst ein bisschen später. Ja, aber man konnte es schauen, es war noch immer nicht ideal und gerade dann in der zweiten Jahreshälfte natürlich dann problematisch. Ich weiß, dass bei mir natürlich Videokassetten nach wie vor ganz, ganz wichtig gewesen sind, aufnehmen die Shows. Weil, ich bin ehrlich, also auch wenn ich damals, 96, da war ich dann 16 beziehungsweise 17, also da haben meine Eltern auch schon drauf geachtet, dass ich jetzt nicht mehr die Nacht bis um unter der Woche bis um Mitternacht oder nach Mitternacht um die Ohren schlage. Ne?
Ja, richtig so.
Ich meine, es wäre nicht so, als ob ich eh schon schlecht genug in der Schule gewesen wäre und dann noch sowas mit dabei. Nee, ganz genau. Ja, Shaggy, aber dann würde ich sagen, reisen wir mal zurück in der Zeit. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesprochen, WrestleMania, Survivor Series 1995, da gab es ja den großen Titelwechsel, Bret Hart zurück beim großen Gold, hat sich hier den Titel von Diesel geholt, der den Gürtel ja gut ein Jahr hielt. Relativ erfolglos, muss man an der Stelle sagen. Auch natürlich in einer sehr undankbaren Zeit, wenn man ehrlich ist. Man ist wieder zurück zu Bret Hart gegangen und wollte natürlich im Hintergrund seinen neuen Star aufbauen. Und das sollte dann unter anderem ein Shawn Michaels werden. Und damit starten wir dann auch in das Jahr durch, weil natürlich startet das Jahr auch mit dem Royal Rumble. Man muss hier an der Stelle sagen, Shaggy, das Jahr 96, das nehme ich mal gerade so ein bisschen vorweg, auch ein Jahr, wo viele Gesichter aufgetaucht sind bei der WWF, die im späteren Verlauf noch anders aussehen sollten und einen anderen Charakter verkörpern sollten und dadurch riesige Stars werden sollten. Und das sage ich natürlich beim Rumble, weil der Rumble unter anderem der erste Pay-Per-View für einen gewissen Ringmaster ist.
Ja, da waren auch einige andere beim Rumble dabei, die dann später nochmal in einem anderen Gimmick auch größer geworden sind. Also ich habe mir den Rumble tatsächlich auch nochmal angeschaut, 96, und muss sagen, der war gar nicht so gut. Also zumindest fing der nicht so gut an. Der hat am Ende dann noch so ein bisschen Tempo aufgenommen, aber der war sehr wirr und einige Teilnehmer, von denen ich überhaupt gar nicht mehr wusste, wer da teilgenommen hatte. Und ich habe auch viele Momente da überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt beim Rumble, muss ich sagen, 96. Aber insgesamt, wie gesagt, fing der 96 schwächer an, als es dann endete, muss man sagen. Aber lass uns da direkt anfangen.
Genau, also der Rumble, gab es natürlich einige kleinere Matches, wir haben es schon angesprochen, Ahmed Johnson, Jeff Jarrett war so ein DQ-Ding, nicht großartig der Rede wert. Die Smoking Guns haben sich hier die Tag Belts weiterhin sichern können. Also die sind als Sieger hier aus dem Tag Match rausgegangen. Wir haben einen neuen Intercontinental Champion gesehen mit Goldust. Auch der natürlich so ein Aushängeschild eigentlich für diese kreative Entwicklung, die da auch bei der WWF stattgefunden hat. Also ein sehr streitbares Gimmick, ein kreatives Gimmick. Haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Der Rumble an sich, du hast es gerade angesprochen, wir haben unter anderem hier ein großes Debüt gesehen. Nicht nur vom Ringmaster, der war auch dabei, aber Vader ist auch rübergekommen und wurde ja damals auch im Vorfeld sehr, sehr groß gefeatured. Und du hast Leute angesprochen, an die du dich nicht mehr erinnern konntest, dass sie dabei gewesen sind. Also das Squad-Team, denke ich mal, ist da einer von denen. Und vielleicht ein Doug Gilbert oder auch ein Takao Omori, der dabei gewesen ist.
Ja, da muss ich zum Beispiel, da muss ich nachschauen, weil ich habe die Kommentatoren nicht verstanden, wer das jetzt nochmal ist. Ich habe ihn auch nicht erkannt, kannte ich ihn jetzt nicht. Und das war schon sehr, sehr seltsam. Und das Squad-Team, die sind ja auch direkt hintereinander reingekommen und die sind ja auch sofort eliminiert worden. Was ganz spannend war, wo du die Personalie Vader ansprichst, der ja da auf Yokozuna, also Vader, der direkt auch mit Jim Cornette zum Ring gekommen. Mhm. Da gab es ja auch erstmal das Aufeinandertreffen mit Yokozuna, erstmal auch zusammengearbeitet, aber am Ende dann auch nochmal gegeneinander gearbeitet. Also das war auch, das war der erste größere Moment, der da war. Und Vader hat ja auch einige Wrestler dann aus dem Ring geworfen, obwohl er schon eliminiert war, übers oberste Seil, die dann aber drin bleiben durften. Unter anderem auch ein Triple H und auch ein Shawn Michaels. Also die er eigentlich rausgeworfen hatte übers oberste Seil. Aber naja, war damals noch nicht so.
Ja, schlussendlich war es ja dann auch Shawn Michaels, der hier Vader und Yokozuna gleichzeitig eliminiert hat. Ja. Einfach mal so. Ne? Das war ja auch so ein Moment. Ja, das war ganz merkwürdig. Und da hat man ja schon gemerkt, dass irgendwie ein Vader, man hat den versucht, hier noch stark darzustellen, aber das sollte ja dann auch im Laufe des Jahres sehr schnell abebben, dass man das Mastodon hier wirklich als wahre Macht präsentiert. Er ist ja auch, wenn ich mich recht dran erinnere, nicht 100% fit zur WWF gekommen. Schulterverletzung, glaube ich. Hat daran lange laboriert. Dazu noch die Backstage-Politics rund um die Click. Da werden wir heute auch noch einige Male drüber sprechen. Naja, egal. Letztlich ist es dann hier Shawn Michaels, der am Ende seinen Buddy Diesel über das Top Rope kickt mit dem Superkick. Und Diesel ja hier mit dem, ja, langsamen Heel-Turn. Das haben wir ja schon bei der Survivor Series angekündigt, dass es ja so langsam Richtung Heel ging. Hier haben sich die beiden erstmal noch verstanden. Aber das sollte auch nicht mal allzu lange währen und Diesel sollte dann ja auch noch im Main-Event eingreifen. Und Main-Event war hier Undertaker gegen Bret Hart. Da hat dann eben Diesel eingegriffen, hat für den DQ gesorgt, weil es natürlich den Undertaker, der hier eigentlich den Sieg sicher gehabt hätte, ein bisschen blöd gewesen ist, weil er so um seinen Titel gebracht worden ist.
Ganz genau. Und du hast es gesagt, im Main-Event, das heißt hier im 96 auch mal wieder nicht der Rumble im Main-Event der Show, was ja eigentlich im Grunde in der Historie des Rumbles sehr, sehr selten vorgekommen ist.
Ja, ganz genau. Und da können wir auch gleich einen weiteren Schritt nach vorne machen, weil sich das gerade so schön anbietet, wenn wir dann Richtung In Your House 6 gehen. Da war es ja dann so, dass wir hier das Match zwischen Bret Hart und Diesel im Steel Cage gehabt haben. Getreu dem Motto, da kann niemand eingreifen, lieber Shaggy. Ja, also es konnte aber doch jemand eingreifen, weil da ist der Undertaker kurzerhand mal durch die Ringmatte gekommen und hat sich da durchgeschnitten und hat den Big Daddy Cool in die Tiefen der Hölle heruntergezogen, so nenne ich es einfach mal, oder?
Ja, der kam raus, genau, vollkommen richtig, wie du es gesagt hast, und hat dann durch so eine Klappe Diesel quasi in die Hölle gezogen, beziehungsweise unter den Ring.
Genau. Und was wir noch gehabt haben, ist natürlich die Weiterführung bzw. die Wiederaufnahme der Fehde zwischen Shawn Michaels und Owen Hart. Das hatten wir ja bereits im Jahr davor, wo es ja diese Sache mit den Marines gegeben hat, die Shawn Michaels verkloppt haben. Und das hat man ja dann auch für eine Storyline genutzt, wo dann Owen ja Shawn Michaels einen Enzuigiri verpasst hat, Shawn Michaels danach im Ring zusammengebrochen ist mit einer Gehirnerschütterung. Und das hat man dann hier eben wieder aufgegriffen und hat dann dafür gesorgt, dass hier dann Shawn Michaels sein eigentlich sicheres Titelmatch für WrestleMania 12 nochmal gegen Owen Hart aufs Spiel gesetzt hat. Und er konnte sich dann natürlich wenig überraschend durchsetzen. Also wir haben nicht Owen Hart gegen Bret Hart bei WrestleMania 12 bekommen, sondern Shawn Michaels gegen Bret Hart. Und da wissen wir auch, das sollte dann im weiteren Verlauf auch das berühmt-berüchtigte Iron Man-Match werden, über das man vortrefflich streiten kann.
Ja, können wir auf jeden Fall noch drüber reden, aber über ein Match sollten wir auch nochmal streiten, was hier auch auf der Card war. Das Crybaby-Match, also auch der 1-2-Kid und Razor Ramon hatten ja auch eine Geschichte, auch in dem Jahr, auch beim Rumble übrigens wurde die Geschichte auch weitererzählt mit Auftauchen von Razor oder Auftauchen von 1-2-Kid in deren Matches jeweils auch. Und ja, hier gab es zum sehr legendären Crybaby-Match, lieber Olaf.
Ja, inklusive Wickeln und Puder und allem drum und dran, ne?
Alles war dabei.
Alles ganz, war ganz dabei. Schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja, absolut. Und man hat hier auch dann eben gesehen, wo wir gerade beim Camp Cornette gewesen sind, auch Yokozuna gegen den British Bulldog, gab es damals natürlich auch noch das Zerwürfnis sozusagen. Und Yokozuna wurde dann tatsächlich zum Babyface geturnt, ne? Also er war dann einer von den Guten plötzlich. Shaggy, wie hast du damals das WWF-Produkt wahrgenommen? Warst du da noch so 100% drin oder warst du auch einer von denen, die so langsam Richtung WCW geschielt haben?
Na, ich habe ja beides auch geschaut in der Zeit und ich mochte auch immer noch das WWE-Produkt, muss ich sagen, aufgrund einiger Personalien dort vor Ort. Gerade den Ringmaster, den als Stunning Steve Austin, war ich ein großer Fan bei der WCW schon. Den mochte ich irgendwie ganz gerne und habe auch gehofft, dass das dem mehr wird. Und auch, dass Vader da jetzt aufgetaucht ist, gerade war ja auch eine spannende Sache. Ich war jetzt nie so ganz groß pro Shawn Michaels, also ich habe mich schon auch gefreut, dass hier noch Bret Hart so quasi das große Gold halten konnte. Aber es war schon so, dass man auch natürlich die WCW sehr gerne auch verfolgt hat und teilweise auch da einige Geschichten schon auch interessanter fand jetzt. Es ging so richtig los, dass das Produkt auch sich bei der WCW natürlich veränderte.
Ja, also ich habe mit sehr viel Neugierde auf die WCW geschaut. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Ich habe ja WCW durch Videokassetten erstmal so richtig kennengelernt und ich mochte den Style damals, ne? Natürlich, 95 war, oder 96 war auch nicht alles Gold, was glänzt, man wie auch die Hogan-Era natürlich und so, aber ich mochte gerade so das, was dazwischen passiert. Ich mochte die Charaktere, ich fand das Wrestling attraktiver und zum Teil interessanter. Jetzt mal Leute wie Shawn Michaels, Bret Hart, Bulldog, Owen Hart, so, die mal ausgenommen, ne? Aber da war schon teilweise gerade in der Mid- und Undercard war da schon ein bisschen mehr Zunder drin, auch andere Stile und man hat das Gefühl gehabt, dass man blickt so ein bisschen über den Tellerrand, wenn man die WCW verfolgt hat, so meine ich das. Ne? Während man bei der WWF so sehr stark für sich gewesen ist, selbst wenn man Leute erkannt hat, hatten die dann irgendein komisches Gimmick, wo man sich gedacht hat, ich kenne den Ringmaster, der war doch vorher Stunning Steve Austin. Warum ist der jetzt der Ringmaster, verdammt nochmal?
Ja, ganz genau, verdammt nochmal, warum? Das habe ich mir auch gedacht, ja.
Ja, das haben wir ja bei einigen dann auch im späteren Verlauf gehabt. Ne? Auch in Hunter S. Helmsley kannte man als Terra Ryzen natürlich auch aus der WCW. Oder Jean-Paul Levesque natürlich, ne? Aber man hat dann auch gesehen, okay, das ist der, aber der sieht ja schon wieder anders aus und irgendwie auch so ein komisches Gimmick. Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch beides verfolgt, weil ich es einfach total interessant fand. Und man muss auch sagen, Shaggy, wir hatten damals halt nicht mehr Wrestling im Fernsehen und man hat einfach alles mitgenommen, was es gab. Ich glaube, so kann man es auch sagen, oder?
Ganz genau. Also es war ja schon was Besonderes, dass man dann auch das alles so sehen konnte ohne Probleme. Und dann hat man natürlich alles mitgenommen und sich darüber alles auch gefreut, also was da auch war. Und es gab die beiden Lager so ein bisschen, aber ich glaube, wir zwei gehörten tatsächlich eher dazu zu sagen, ja, Hauptsache Wrestling.
Ja, genau so ist das. Apropos sich freuen. WrestleMania 12, da ziehen natürlich bei der WWF auch so ein paar dunkle Wolken am Horizont hoch, weil da wusste man zum Beispiel, dass ein Kevin Nash und auch ein Scott Hall, die haben eigentlich schon die Sachen gepackt und verhandeln mit der WCW und die werden aller Wahrscheinlichkeit die Promotion verlassen. Also es heißt, dass die beiden im April Verträge unterzeichnet haben sollen. WrestleMania 12 fand Ende März statt, also da hat man wahrscheinlich schon die Zeichen erkannt und hat entsprechend auch die ganzen Sachen umgestellt.
Also meines Wissens wusste man das auch schon und Vince McMahon wusste es auch schon, hat auch einen Razor Ramon von der Card gestrichen, der eigentlich ursprünglich auch gegen Goldust aufgrund deren Feder auch angedacht war, aber den hat er ersetzt durch Roddy Piper, den hat er komplett rausgenommen und aber ein Diesel, der ja in der großen Geschichte war, wie du es gesagt hast, der Heel-Turn auch und so weiter, aber auch hier die Geschichte mit dem Undertaker, die ja schon auch groß aufgebaut war, da konnte man jetzt nicht so viel machen, also hatte man jetzt nicht so die Möglichkeit, da viel zu verändern. Aber man hatte bei der WrestleMania Card übrigens ja auch, darf man nicht vergessen, im Free-for-All den Hackstar gegen den Nacho Man. Das wollte ich nochmal erwähnen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, da wollten wir auch noch drauf eingehen. Aber ich wollte natürlich auch noch drauf eingehen, dass wir hier auch da Grund zur Freude vielleicht bei dem kleinen Olaf damals das Comeback des Ultimate Warrior gesehen haben gegen Hunter Hearst Helmsley, was ja auch so als Bestrafung gesehen worden ist, dass er hier knapp 2 Minuten verloren hat. Als Teil der Klick sozusagen, wobei der Curtain Call ja erst noch folgen sollte.
Ja. Muss der kam man, später. Der kam ja später. Und zu dem Zeitpunkt hatte man ja auch noch einiges vor mit Hunter Hearst Helmsley, meines Wissens. Also King of the Ring stand ja noch an. Deswegen, ich glaube, man wollte ihn auf der Card haben. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass es eine Bestrafung ist, weil er hat ja ein Match auf der Card, aber dann gegen den Warrior kann man auch mal innerhalb von 2 Minuten verlieren.
Das ist halt das Ding, da hat er selbst nochmal Bezug drauf genommen, ne, dass er hier, dass man das gerne mal als Demütigung hingestellt hat. Also tatsächlich, natürlich lässt das einen Hunter Hearst Helmsley nicht besonders gut aussehen, wenn man ja hier nach dem Pedigree, also er zeigt den Pedigree, Warrior steht auf und verwemst ihn dann und innerhalb von 1,5 Minuten ist dann der zurückkehrende Warrior hier siegreich. Aber Hunter Hearst Helmsley war zu dem Zeitpunkt hier auch noch wirklich nur so ein, ich sag mal, Mid-Kader, mehr halt eben nicht, Mid-Card-Feiger-Heel-Charakter eigentlich. Und den hat man hier eben gegen den Warrior gestellt. Vielleicht wollte man da auch der Klick so ein bisschen einen auswischen, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber es war jetzt noch nicht so diese klassische Bestrafung, wie wir es nach dem Curtain Call gehabt haben, wo eben wirklich ein großer Posten, da kommen wir dann zum King of the Ring quasi, weggenommen worden ist und jemand anders gegeben worden ist. Hier war das dann eben eine ganz klare Niederlage. Für wen das hier eigentlich anders hätte ausgehen sollen, ist für einen Kevin Nash, also für Diesel. Und ursprüngliche Pläne sagen, dass er eigentlich das Match gegen den Undertaker hätte gewinnen sollen. Hat er aber nicht. Der Undertaker hat hier den Diesel besiegen können. Das war auch kein richtig geiles Match, wenn man ehrlich ist.
Nee, war es nicht. Aber stell dir mal vor, also wenn Diesel oder Kevin Nash jetzt nicht schon sicher auf dem Weg zur WCW gewesen wäre, wenn ihm hier den Sieg gegeben hätte gegen den Undertaker, dann hätte es damals nicht 5-0 gießen für den Undertaker und dann wäre niemals diese Streak aufgekommen. Also das um die Umstände so. Damals hatte man die Streak ja noch nicht auf dem Schirm, logischerweise. Waren damals halt so und die haben Glück, also sagen wir so, der Geschichte des Undertakers sehr viel Glück gebracht.
Wir haben oft über Zufälle und glückliche Fügungen gesprochen und dass man aus Dingen etwas macht, die einfach so geschehen, dass man so mit dem Flow geht. Und das hier gehört auf jeden Fall dazu, muss man ganz klar sagen. Genauso wie die Sache mit dem Curtain Call, mit Steve Austin, der King of the Ring geworden ist. Weißt du, ohne King of the Ring Sieg nie die Austin 316 Promo, dadurch nicht diese große Begeisterungswelle vielleicht oder erst verspätet dann eben für den Steve Austin. Es hätte alles ganz anders ausgesehen. Also ganz große Geschichten, die Austin 316 Geschichte hätte anders ausgesehen. Die Streak hätte es nicht gegeben. Finde ich schon witzig. Du hast gerade angesprochen, Scott Hall von der Card genommen. Stattdessen hatten wir dann Roddy Piper, der überraschend in die Shows zurückgekehrt ist, gegen Goldust im Hollywood Backlot Brawl mit ganz viel Anleihen an den Fall O.J. Simpson. Und am Ende mit einem Goldust, der hier in Frauenunterwäsche im Ring steht. Ich muss sagen, diese Brawl-Geschichte und die Verfolgungsjagd, diese Segmente, die man da quasi über die Show verteilt gezeigt hat, fand ich super. Diesen abschließenden Brawl inklusive Ausziehen von Goldust und dann, oh nein, er trägt Frauenkleidung, fand ich damals unangenehm und finde ich heute immer noch unangenehm.
Ja, ist immer noch unangenehm, vollkommen richtig, also hätte es nicht gebraucht, aber es war schon, also wir haben es bis heute in Erinnerung, muss man sagen.
Ja.
Ist
das was Gutes?
Was?
Ist das was Gutes? Dass wir es noch in Erinnerung haben?
Also ich sage mal so, ja, warum denn nicht? Also, warum denn nicht? Also, man hat es nicht vergessen. Die Verfolgungsjagd, da hat man doch auch Originalaufnahmen auch von O.J. Simpson Verfolgung genommen, teils, oder? War das nicht so?
Zumindest hat man sehr, sehr gut kopiert, sagen wir mal so.
Ich weiß es nicht. Genau. Und das war auch Roddy Piper, genau der richtige Mann in der Geschichte. Das war ja so ein bisschen homophob auch so, die Rolle von Roddy Piper. Das ist vielleicht nicht so cool, aber ansonsten hat man es trotzdem gut in Erinnerung.
Ja. Geht mir ganz genauso. Ja, und dann haben wir den Main Event noch hier, Shaggy, mit natürlich dem 60-Minuten Ironman-Match zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. So kleinere Matches, Steve Austin gegen Savio Vega, überspringe ich diese Six-Man-Tag.
Was?
So überspringe ich auch. Wissen wir, dass das stattgefunden haben, aber wenn wir jede einzelne Show hier komplett durchsprechen, sitzen wir morgen noch da. Shawn Michaels gegen Bret Hart, Shaggy. Das Ding wird entweder geliebt oder gehasst. Wo bist du da?
Also ich mochte es sehr, das Match. Also ich habe es jetzt leider auch schon mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Deswegen würde ich mal gern vielleicht mal mir die Zeit nehmen und mir jetzt nochmal überlegen, wie ich es heutzutage finden würde. Damals mochte ich's sehr und man hat es bei mir geschafft, dass ich während des Matches tatsächlich auf die Seite von Shawn Michaels, zumindest in dem Match, gewechselt bin. Ich habe es ja vorher gesagt, ich war eher pro Bret Hart, so. Aber so wie das Match erzählt wurde, die Struktur, abgesehen von davon, dass José Lothario, glaube ich, ein großer Fehler war, ihn an die Seite von Shawn Michaels zu stellen. Aber die Matchstruktur, die Matchgeschichte hat mich dazu gebracht, mich auf die Seite von Shawn Michaels zu stellen und am Ende auch zu jubeln.
Ich weiß noch, dass dieses Match damals gekürzt lief. Also die Pay-Per-Views liefen ja auch auf dem DSF. Aber hier war es so, dass es da einen Schnitt gegeben hat. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil der Timer nicht bei 60 Minuten gestartet ist, sondern irgendwie bei 46. Und das hat dann Carsten Schäfer versucht, damit zu verargumentieren. Ja, in diesem Match hätte man auch schon beim Entrance attackieren können und bei der Ankündigung quasi. Weil ein bisschen schwierig war Shawn Michaels gewesen, der damals per Zipline ja hier in die Halle gekommen ist, den da schon zu attackieren. Das hätte gefährlich werden können. Ich war nie ein großer Fan von dem Match. Also ich mag das, aber es ist natürlich, also es ist ein wrestlerisch sehr gutes Match. Aber mir fehlen hier so ein paar Pinfalls, um die Dramatik dann auch hochzutreiben. Und man hat sehr viele Ruhephasen dazwischen gehabt. Ich war damals kein großer Fan von dem Match. Ich bin es wahrscheinlich heute ein bisschen mehr, weil ich sowas etwas mehr zu schätzen weiß als der 17-jährige Olaf. Aber es ist bei weitem nicht mein Lieblingsmatch. Auch nicht mein Lieblings-Ironman-Match oder sonst irgendwas. Da gibt es deutlich bessere.
Ja, aber für damalige Verhältnisse ja was ganz, ganz Besonderes auch. Sowas gab es ja vorher auch noch nicht. Und man hat da was wirklich ausprobiert. Und das im Main Event von WrestleMania war schon sehr mutig, sowas auch zu machen. Im Grunde waren es ja auch zwei Faces, die hier gegeneinander angetreten sind. Dann in einem 60-Minuten-Match, wo man wusste, das dauert 60 Minuten. Also sehr mutig, auf jeden Fall das durchzuziehen. Und ich fand, also wie gesagt, ich kann total verstehen, dass man es nicht mochte, dass das langatmig für einen war. Aber ich persönlich war eher ein Pro für dieses Match.
Ja, ich finde, da gibt es eine Zusammenfassung, ich glaube von, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aber der hat auch gesagt, so die ersten 40 Minuten ist es so ein 2,5- bis 3-Sterne-Match und dann in die letzten 20 Minuten ist es ein 5-Sterne-Match, so ungefähr. Ja. Und ich habe ein Problem damit, wenn ich 40 Minuten warten muss darauf, dass es richtig gut wird. So, und das hat mich halt immer so ein bisschen gestört. Aber Ende vom Lied ist hier natürlich, das geht 0-0 in die 60 Minuten quasi bis zum Abpfiff, am Ende natürlich auch noch ganz dramatisch. Und dann geht's in die Overtime. Und ja, dann kassiert eben Bret Hart, ich meine sogar zweimal die Sweet Chin Music und dann ist die ganze Geschichte hier gelaufen. Shaggy, du darfst nicht so viel hin und her wackeln, weil ansonsten habe ich dich hinter dich im Bild.
Oh.
Genau, das macht der Kollege Markus Gronemann nämlich auch immer, der so im Verlauf von so einer zweistündigen AEW-Review immer so weiter nach rechts sackt. Und dann hat unser Schnittprogramm Probleme, euch zu erfassen.
Ja, das ist, weil ich parallel, ich habe nur einen Bildschirm hier auf dem Platz.
Das tut mir leid, musst du aber jetzt durch. Ja, auf jeden Fall Shawn Michaels, neuer Champion, verscheucht übrigens auch Bret Hart ja relativ schnell des Ringes, was dann auch so ein bisschen zeigt, was Shawn Michaels damals für Antics hat, also was der so für einen Geisteszustand gehabt hat. Wir gehen weiter hier im Kalender. Natürlich, die Entwicklung von einem Steve Austin ist hier interessant. Wir haben noch weitere Charaktere, die im weiteren Verlauf des Jahres hier eine große Nummer werden sollten. Wir springen zu In Your House 9. Das war damals Good Friends, Better Enemies. Und da hat sich natürlich gleich Diesel, auch wenn er natürlich sein WrestleMania-Match eigentlich verloren hat, hier gleich angestellt und hat Shawn Michaels rausgefordert. Und ja, das war letztlich ein No-Holds-Barred-Match. War das mit dem Bein, wo sie doch das Bein, diese Beinprothese von Mad Dog Vachon?
Mad Dog Vachon, ja, das war in diesem Match. Da war das. Da hat Mad Dog Vachon, der ja im Publikum saß, quasi.
Ja.
Sein Bein abgenommen bekommen, in Anführungsstrichen, und hat das da auch eingesetzt. Ich wollte gerne mal ganz kurz nochmal auf eine andere Show zu sprechen kommen, die auch noch im April des gleichen Jahres war, bevor wir gleich über dann In Your House weitersprechen können, denn da war die WWE auf Deutschland-Tour auch und oder die WWF und da habe ich damals in Kassel sogar, in Kassel waren sie nicht so oft, aber ich war damals in Kassel und habe im Main Event Shawn Michaels gegen Steve Austin gesehen und den Undertaker gegen Diesel auf einer Card, Bret Hart gegen Owen Hart, also Razor Ramon war auch mit dabei, Jake Roberts war mit dabei, Triple H war mit dabei, also das war schon eine gute Card, muss man sagen.
Er war schon stacked, ja, also Shawn Michaels gegen Steve Austin sollte später nochmal ein Main Event bei WrestleMania werden, ne?
Ja.
Also.
Und Undertaker gegen Diesel hatten wir ja erst bei WrestleMania gesehen, Bret Hart gegen Owen Hart, also das war schon ein Line-Up.
Es ist eh immer kurios, was damals dann teilweise bei den Europatouren präsentiert worden ist, ne? Welche Stars da gewesen sind, das ist schon ziemlich cool. Kannst du dich noch an die Stimmung damals in Kassel erinnern, Shaggy, wie war das?
Die war gut. Das war relativ gut, sagen wir mal so, gute Stimmung. So, die Deutschen haben sich natürlich auch gefreut, dann auch solche Namen zu sehen. Das waren einige Touren damals in Deutschland. Ich glaube, 6, 7 sogar an der Zahl, wo man war auch in Frankfurt, da konnte ich leider nicht. Man war auch in so Städten wie Bielefeld und Oldenburg sogar. Also das war schon verrückt. Also das waren wirklich viele, viele Tourstops. So viele wie, glaube ich, dann auch nie wieder. Es waren deutlich mehr. Ich habe es mir gerade mal auf. Das sind locker 10, 12 Stops am Stück vor In Your House.
Ja.
Dann ging es direkt mit zurück nach Amerika und dann war In Your House.
Wir haben schon gesagt, ne? Also Deutschland damals ein absolut wichtiger Markt für die WWF, um einfach nochmal Geld abzugreifen, ne? Um Geld zu verdienen, was man mit den Shows in den USA nicht mehr verdient hat. Ne? Da waren die Kartenverkäufe rückläufig, man hat große Probleme gehabt, auch in den Ratings hat man Probleme gehabt. Wir sind hier noch nicht beim Bash at the Beach angekommen, wo dann die Probleme nochmal im Zuge dessen immanenter werden, weil die Konkurrenz nochmal viel stärker geworden ist. Also man hat es hier nicht leicht gehabt und deswegen hat man hier eben nach Deutschland geschielt. Machen wir weiter hier, da können wir einmal ganz kurz durchspringen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir hatten noch auf der Card der Ultimate Warrior gegen Goldust um die Intercontinental Championship, wo dann, meine ich, Goldust am Ende einfach die Halle verlassen hat. Das war dann Countout-Sieg. Und Vader gegen Razor Ramon, wo sie dann Razor Ramon nochmal sich hinlegen musste, quasi hier auf dem Weg dahin. Die Body Donners, die inzwischen Tag Team Champions gewesen sind, haben sich von den Godwins die Titel geholt. Und ja, das waren dann so die einzelnen Punkte. Das waren ja immer kleinere Shows, dürfen wir nicht vergessen. Und wir hatten noch Owen Hart und British Bulldog gegen Ahmed Johnson und Jake Roberts als Resultat von deren Match bei WrestleMania, diesem Six-Man, was wir da gehabt haben. Ist aber nicht so groß gewesen. Wichtiger war natürlich dann das, was 19. Mai im Madison Square Garden passiert, das ist natürlich der sogenannte Curtain Call. Ja.
Dazu also ganz kurz, weil du in dem Haus, das war tatsächlich die letzte TV aufgezeichnete Show mit Diesel und Razor Ramon. Danach nur noch das, was du gerade erwähnt hast, aber danach im Fernsehen sind sie nicht mehr aufgetreten.
Richtig. Madison Square Garden, 19. Mai, da gab es Shawn Michaels gegen Diesel im Main Event eigentlich, das sollte ein Steel Cage Match werden. Und danach gab es dann eben diese berüchtigten Szenen, berühmt-berüchtigt in unscharfen Bildern, wo dann eben ja noch Hunter Hearst Helmsley und Razor Ramon rausgekommen sind und sich hier von ihren Freunden verabschiedet haben, die hochdotierte Verträge bei der WCW angenommen haben. Damals war das natürlich ein riesiger Bruch mit dem Kayfabe, ne? Also mit dieser Illusion, die Bösen sind die Bösen, die Guten sind die Guten und wir hassen uns alle und so. Und durch diese schummrigen Aufnahmen, die es damals gegeben hat, ist das dann auch so peu à peu an die Öffentlichkeit geraten, weil es gab natürlich damals auch schon Newsseiten und alle möglichen Zeitungen, wo das aufgegriffen worden ist. Ja, Shaggy, der Curtain Call, aus heutiger Sicht auch absolut wichtig. Wir haben es gerade angesprochen. Es sollte dann gerade seitens der WWF einige Strafen geben oder vor allem eine Strafe geben, ja. Nämlich den Hunter Hearst Helmsley, der dann degradiert worden ist. Er war halt sozusagen das schwächste Glied in der Kette. Diesel und Razor waren weg. Shawn Michaels war Champion, den konntest du nicht bestrafen. Und dann war halt eben noch ein Hunter Hearst Helmsley übrig. Und der arme Kerl, der hatte noch Vertrag, der blieb auch. Aber dem wurde erstmal der King of the Ring Sieg aberkannt. Und der hatte doch auch dann sehr unangenehme Programme, die er zu erfüllen hat. Und musste auch erstmal sehr viel jobben, wie man so schön sagt.
Ja, also der irgendeine Strafe musste sein. Und wie du es gesagt hast, Shawn Michaels ging nicht. Und Hunter Hearst Helmsley, der auch übrigens auch ein Match gegen Razor Ramon hatte, als Co-Main-Event dann an dem Abend, also quasi das Match vor dem Main-Event, da auch gegeneinander, da hat es ja auch gepasst, die vier dann feiernd im Ring. Und ja, Hunter Hearst Helmsley, ist zumindest, wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, aber war vorgesehen für den King of the Ring Sieg. Das hat man dann sich dagegen entschieden, um Triple H zu bestrafen. Der war ja etliche Monate dann im sogenannten Doghouse.
Ja, und das hat auch wirklich, das hat wehgetan. Ich glaube, so kann man es sagen. Und natürlich, wir wissen, wie das dann eben weitergeht mit der Geschichte von Scott Hall, Kevin Nash. Am 27. Mai taucht Scott Hall bei WCW Nitro auf und daraus entspinnt sich dann eben diese große NWO-Story mit dem ersten großen oder mit dem nächsten großen Knall dann bei dem Bash at the Beach am 7. Juli und der Gründung der New World Order. Da hat man dann eben auch gemerkt, oh, jetzt sind wir hier im Monday Night War angekommen. Ich weiß gar nicht, ab wann man diesen Begriff benutzt hat, Shaggy, weißt du das?
Ich weiß nicht, ob man den direkt von Beginn hat man den ja noch nicht benutzt. Vielleicht ist er ein, zweimal auch aufgetaucht. Aber hier war es jetzt dadurch, dass ja neue Truppen aufgestellt wurden von Seiten der WCW. Also da ging der richtige Krieg erst los. Wann man den Begriff das erste Mal erwähnt hat, weiß ich nicht.
Ja, das finde ich halt auch ganz, finde ich mal ganz interessant, weil der Begriff zum ersten Mal aufgekommen ist. Ich schaue das mal für eine der nächsten Ausgaben nach. Bei der WWF jedenfalls geht es dann weiter mit dem nächsten In-Your-House-Event. Wir sind bei In-Your-House Beware of Dog. Und wer den Namen hört, der kann sich schon denken, okay, das läuft auf irgendwas mit Shawn Michaels und British Bulldog raus. Problem war aber, dass der Pay-Per-View gar nicht komplett ausgestrahlt werden konnte, weil es während der Show doch dieses unfassbare Unwetter damals gegeben hat. Wir waren in South Carolina damals. Und dadurch sind nur zwei Matches ausgestrahlt worden. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die Kommentatoren schon gesagt haben, ach ja, hier übrigens, wir haben hier so ein bisschen Regenproblem und haben dann so Fotos gezeigt oder Aufnahmen gezeigt, wo dann wirklich so die Kabel unter Wasser stehen und keine Ahnung was. Ja, aber schlussendlich war das eine Show, die ja quasi dann als Pay-Per-View nicht richtig ausgestrahlt werden konnte und späteren Verlauf nachgeholt worden ist und dann als Teil von den Weeklies ausgestrahlt worden ist, von der Superstars, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, deswegen kann man das fast auch ein bisschen überspringen. Ne? Shawn Michaels gegen British Bulldog endete da in einem Countout-Ding und auch da konnte Goldust dann auch den Undertaker besiegen. Wir haben einen entscheidenden Punkt gerade eben vergessen, Shaggy, fällt mir gerade so auf.
Ja.
Nach WrestleMania.
Was haben wir denn vergessen nach WrestleMania?
Wir haben das Debüt von Mankind vergessen.
Ach, ganz genau. Das sollte man wahrscheinlich erwähnen, weil der hatte vorher gerade in wunderbaren Vignetten, die ich jetzt heute nicht vortragen werde, aber damals auswendig gelernt habe, ist er vorgestellt worden mit einem ja auch richtig, richtig krassen dann auch Impact mit dem Debüt. Ja, und gleich in der Geschichte mit dem Undertaker.
Genau, er wurde ja wirklich sehr, sehr ebenbürtig präsentiert. Das war ja schon bei seinem Debüt, direkt nach WrestleMania war es ja so, dass er hier den Undertaker dann auch attackiert hat und den auch wirklich zerstört hat, muss man es ja sagen. Und er war ja wirklich einer von den wenigen Wrestlern in der WWF, die man so auf Augenhöhe mit dem Undertaker präsentiert hat. Der hat nämlich auch, deswegen ist es mir gerade mal eingefallen, in dieses Casket-Match eingegriffen zwischen dem Undertaker und Goldust, was es damals gegeben hat, wo er ja manchmal auch selber im Sarg gesteckt hat und quasi aus dem Sarg rausgekommen ist und man ja damit auch so ein bisschen gespielt hat, dass er eben auch so übernatürliche Fertigkeiten hat. Ne? Also irgendwas Besonderes hatte der gehabt, aber In Your House, Beware of Dog, das kann man jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen.
Eine wichtige Sache.
Ich weiß, was jetzt kommt, genau.
Ist nämlich wichtig, weil das ist auch nicht richtig ausgestrahlt worden. Savio Vega gegen Stone Cold Steve Austin, gegen Steve Austin damals auch schon, ja. Das war ja quasi der Sieg für Savio Vega. Und dann gab es ja für dieses Rückmatch, hat ja Steve Austin oder der Ringmaster, ich weiß gar nicht, das war ja im Wandel gerade da.
Er war schon Stone Cold Steve Austin.
Genau, er war da schon Stone Cold Steve Austin, aber immer noch mit dem Teddy Biasi an seiner Seite. Der hat ja quasi auch, ja hier, Teddy Biasi quasi, ja, wenn er verlieren sollte, sollte Teddy Biasi quasi von seiner Seite weichen. So, das war es ja. Und die WWE verlassen, hat er ja dann sogar auch.
Genau, ja, zu WCW ist er dann gegangen.
Ja, zu NWO, viel genau genommen, erstmal.
Ja, das stimmt. Das war ja auch ein Caribbean Strap Match. Hart gefühltes Ding, aber trotzdem, ja, wie gesagt, Savio Vega setzt sich durch. Dadurch ist Steve Austin den Ballast Teddy Biasi los. Ich glaube, so knallhart muss man es hier vielleicht auch sagen, Shaggy, weil so richtig gepasst hat der Million Dollar Man nicht zu Steve Austin, ne?
Nee, gar nicht. Also da hat man ja auch noch gesucht, man hat da ein Talent unter Vertrag und hat aber auch schon gemerkt, da steckt mehr dahinter. Also der Wandel vom Ringmaster zu Stone Cold Steve Austin ging ja einher mit der Entscheidung auch zu sagen, okay, auf den setzen wir jetzt, Triple H oder Hunter Hearst Helmsley, Triple H damals ja noch nicht, den bestrafen wir jetzt, wir brauchen jemand anderen, der den King of the Ring gewinnt und dieser Typ, der hat's. Und dann hat man damals schon entschieden, okay, man gibt jetzt quasi ihm den King of the Ring Sieg. Das sollte ja der nächste Pay-Per-View werden.
Genau, das ist nämlich dann auch ganz wichtig. Da gehen wir vielleicht erstmal auf das Turnier an sich ein. Hier haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Wir haben auch schon eine Classic Review gemacht. Wir wissen, Steve Austin setzt sich hier durch, hat dann im Halbfinale beim Pay-Per-View selber hat er Mark Mero erst besiegt, blutige Lippe mit dabei, was nochmal so ein bisschen, finde ich, mit dazu beigetragen hat, dass er hier so badass ausgesehen hat, wenn man ehrlich ist. Und auch da wieder so Zufälle, die da mit reinspielen. Und dann im Finale eben gegen Jake Roberts, der sich hier gegen Vader durchgesetzt hat, Vader, der ihn noch attackiert. Aber deswegen kam mir dann auch dieser Spruch mit dem Austin 316, I just whipped your ass, weil ja Jake Roberts als wiedergeborener Christ sozusagen hier präsentiert ist und Steve Austin hat in der Promo darauf Bezug genommen und dadurch kam eben dann dieses Austin 316, I just whipped your ass raus und das war im Endeffekt dann auch der Knall, diese Promo, diese leidenschaftliche Promo, die wir hier gehabt haben, Shaggy, haben wir auch schon diverse Male rezitiert, sind wir schon diverse Male drauf eingegangen, aber ich frag dich jetzt, weil das ist ja so ein bisschen das Motto hier der Show, weißt du noch, wie du damals darauf reagiert hast? Hast du da mit Gänsehaut da vor dem Fernseher gesessen? Hast du gewusst, dass es was Großes?
Es hat sich groß angefühlt. Also damals schon, weil ich ja, wie gesagt, auch schon ein großer Fan des Steve Austins war. Also aus WCW-Zeiten schon. Weil der war auf dem Sprung, mein Lieblingswrestler auch zu werden. Gerade auch die Kombination damals mit Brian Pillman, Hollywood Blondes, war so großartig. Mein Lieblings-Tag-Team of all time, obwohl die nur kurz miteinander angetreten sind. Und dann jetzt die Findungsphase. Und da habe ich das Gefühl gehabt, boah, da ist was. Das ist ein großer Moment irgendwie schon. Konnte damals noch nicht einschätzen, wie groß, weil ich glaube, das konnte niemand. Aber das war schon ein damals, das hat man schon gespürt, als man es gesehen hat. Das erste Mal das Interview, das ist geil, wie der redet. Das war ja auch ja nicht vorgeskriptet, sondern das war eine Rede, die er da aus dem Hut geschüttelt hat. Und das war großartig. Also großer Moment. Mir war das bewusst, das wird ein großer Moment sein in der Historie.
Das finde ich mich auch immer so interessant. Man hat ja auch damals nur als Fan, ich meine heutzutage als Berichterstatter ist nochmal eine ganz andere Kiste, aber man hat ja immer so ein gewisses Bauchgefühl, was so Augenblicke angeht, ne? Und hier, und auch Charaktere angeht. Und hier hat man gemerkt, so, oh, hier verändert sich gerade was. Diese Verwandlung vom Ringmaster, wo man gesagt hat, so, okay, ich erkenne, dass der ein guter Catcher ist, aber irgendwas stimmt da nicht. Dann zu diesem Steve Austin, dann irgendwann zu Stone Cold Steve Austin, auch da kennen wir die Geschichte, ne, wie er auf den Namen Stone Cold gekommen ist, hier mit deinem Tee, der ist ja schon fast, trink mal deinen Tee, der ist schon fast eiskalt, ne, Stone Cold. Der alte Gag. Da hat man das gemerkt. Und dann diese Promo, man hat es gespürt, dass das was Großes werden könnte. Dass es dann so groß wird, das hat man dann am nächsten Tag bei Raw gesehen, wo dann ganz viele Austin 316-Schilder hochgehalten worden sind und der Rest ist dann wirklich auch Geschichte. Aber man hat tatsächlich, das ist ja was heutzutage gern so ein bisschen seitens der WWE kolportiert wird, man hat dann nicht sofort Vollgas gegeben, muss man sagen, nach diesem King of the Ring, sondern es hat ein bisschen gedauert, bis man hier bei Steve Austin wirklich ihm den Raketenrucksack aufgeschnallt hat.
Ja, man hat ja noch gar nicht mal große Geschichten für ihn danach auch direkt gehabt. Das hat ein bisschen gedauert. Das war ja relativ, wie wir es gerade gesagt haben, spontan, dass man ihm dann den King of the Ring-Titel gegeben hat und dass man auch da den Wandel im Charakter auch irgendwie hatte. So, und da hatte man noch gar keine großen Geschichten für ihn und man hat ihn erstmal so ein bisschen geparkt, bis man eine Idee hatte.
Genau, genau das. Deswegen, das hat erstmal ein bisschen gedauert. Trotzdem, hier war der Push da und die Leute haben sich vergessen. Das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste hier an der Stelle. Er war damals noch immer kein Babyface. Die Leute haben stark auf ihn reagiert, aber er war noch kein Babyface. Das sollte erstmal wirklich so im Verlauf des Jahres eher dann in der Fehde mit Bret Hart so Stück für Stück kommen und dann eben natürlich der berüchtigte Double Turn WrestleMania 13. Da werden wir dann das nächste Mal drüber sprechen, wenn wir hier in Review machen. Was gab's noch? Weißt du noch, Shaggy, diese Fehde zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog, als ob deren natürliche Rivalität nicht ausreichen würde, hat man das doch damals noch so gedreht, dass hier so eine Art sexuelle Belästigungsklage seitens Diana Hart Smith gegen Shawn Michaels eingereicht worden wäre. Ja. Und es gab doch damals diese berüchtigte Geschichte, wo die beiden im Ring gestanden ist und Diana hat irgendwie gesagt so, ja, Shawn Michaels, ich weiß, dass du mich willst. Und er sagt dann so, please don't flatter yourself oder sowas in der Art. Ja.
Die war ja auch hier die Ringbegleitung auch, war ja mit dabei am Ring. Ja, mochte ich nicht wirklich, muss ich sagen. Also ich auch da, Diana Smith hat es auch nicht, oder Hart Smith, wie sie ja ganz heißt, hat's ja da auch gar nicht so gut verkörpert. Also auch nicht die beste Schauspielerin auf diesem Planeten, würde ich mal behaupten. Und deswegen, es hat für mich nicht funktioniert. Ich habe es nicht abgenommen und hat der Geschichte eher, wie du es gerade gesagt hast, weil da genug Würze drin gewesen wäre, eher was gekostet, als dass es ihr was gebracht hat, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Ansonsten haben wir hier, wir haben gerade Mankind angesprochen, der den Undertaker besiegen konnte per K.O., per Technical Submission, wie es so schön heißt, ne? Also mit der Mandible Claw. Das war ein Paukenschlag damals. Hätte ich nie mit gerechnet, weil man eigentlich gewohnt war, dass der Undertaker so Monster vorgeworfen bekommt und die dann irgendwie aus dem Weg räumt. Hier war das nicht der Fall. Und das sollte sich vor allem auch noch weiter durch das Jahr ziehen, dass Mankind dem Undertaker einen Schritt voraus ist. Und auch da muss man sagen, da hat man vorausschauend agiert, muss man hier ganz klar attestieren, oder?
Ja, total. Also finde ich, hat man da großartig gemacht, weil wie du es gesagt hast, jeder hat damit gerechnet, das ist das nächste Monster in Anführungsstrichen, dass man hier dem Undertaker vor die Füße wirft. Man kann das ja aus der Hogan-Geschichte und ähnliche Monster hat ja auch der Undertaker zeitweise als Gegner. Ja, und das war ein großer Moment und das hat irgendwie tatsächlich nochmal besonderer gemacht, diese Fehde auch der beiden, dass das hier nicht ganz klar ausging und auch in der nächsten Zeit erstmal Mankind ja zumindest den Vorteil behalten sollte.
Genau, wir hatten dann auch noch natürlich einen Intercontinental-Title-Wechsel. Ahmed Johnson konnte sich hier gegen Goldust durchsetzen. Das war ja so eine Story, die im Zuge der King of the Ring Qualifying Matches stattgefunden hat. Da gab es ja diesen Schlag mit Owen Harts Gipsarm gegen Ahmed Johnson, der dann ausgenockt gewesen ist. Und dann hat Goldust ihn noch versucht, per Mund-zu-Mund-Beatmung wieder zu beleben. Und das hat den Ahmed gar nicht gefreut. Auch wieder hier so ein bisschen dezent homophob, dezent auf Skandal gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja, und daraus gibt es dann eben hier das Match. Das Match war auch nicht geil, muss man mal dazu sagen.
Also 15 Minuten. War es nicht.
Das war nicht gut. Und nochmal, ich bin mir relativ sicher, dass es das letzte Match vom Ultimate Warrior, zumindest in diesem Run, gewesen ist, der nochmal gegen Jerry Lawler hier angetreten ist. Weil bei International Incident, wo es dann ein größeres Six-Man hätte geben sollen, da war er dann ja schon nicht mehr dabei nach Streitigkeiten mit Vince McMahon.
Ja, sein letzter One, oder gab es nicht noch? Gab doch keinen mehr bei der WWE dann.
Nee, es gab nur die Hall of Fame Induction gab es.
Ja, genau, aber nur One gab es nicht mehr. Also bei der WCW natürlich, aber da reden wir ein anderes Mal drüber.
Ganz, ganz genau. Ja, so war das damals und damit können wir dann so ein bisschen weiter den Bogen spannen. Also auch hier, wenn wir dann die nächste Show uns angucken, das ist dann im Juli, das ist dann International Incident, habe ich gerade eben schon angesprochen. Und da war ursprünglich geplant, dass wir hier einen Six-Man-Tag bekommen. Man hat Camp Cornette, also den Bulldog, Owen Hart, Vader, hat man als starke Heel-Fraktion platziert innerhalb der Wochenshows, die halt hier nur alles aus dem Weg geräumt haben, was nicht nagelfest ist. Und die hätten eigentlich antreten sollen gegen Ahmed Johnson, Shawn Michaels, also Ahmed Johnson, der jetzt eindeutig hier in dem Main-Event-Gefilden mal so reinschluppern darf. Und eigentlich war ursprünglich angedacht, dass der Warrior mit dazukommt. Aber das mit dem Warrior hat nicht ganz so funktioniert, weil es da Streitigkeiten Backstage gegeben hat. Und entsprechend hat man dann jemand anders reingeholt. Und es war dann der zurückkehrende Psycho Sid, der dann hier an die Seite seines ehemaligen Arbeitgebers Shawn Michaels gegangen ist. Und den war zuvor noch, wenn ich mich komplett getäuscht habe, war der nicht vorher noch ein Heel?
Der war zuletzt auf jeden Fall noch ein Heel. Also ja, kam er dann auch hier wieder eingesetzt als Face. Ist ja dann auch wieder Heel geworden, beziehungsweise dann auch nochmal gedreht. Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Der hatte nämlich auch noch ein gutes Jahr, muss man sagen. Aber da habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich meine, du, Warrior-Fan, wir wissen es, aber ich, ja, Sid-Fan. Und deswegen habe ich mich damals sehr gefreut, ihn jetzt auch wieder zu sehen. Und der war gut wie eh und je. Also wie halt Sid halt ist.
Ja, ich muss dazu sagen, also im Jahr 96 hat für mich ein Warrior schon damals nicht, also auch da, ich hatte ja dann noch stärker die Fanbrille auf, der hat für mich gar nicht mehr ins Produkt gepasst. Er wirkte da komplett deplatziert, weil man war hier auch in so einer Übergangsphase, das hat man auch gemerkt als Zuschauer. Irgendwas passiert da, aber das passiert nicht mit dem Warrior, so, sondern das muss mit anderen Persönlichkeiten passieren, deswegen passte er da gar nicht so wirklich rein. Mhm. Und das habe ich damals schon so gemerkt und deswegen, ich habe mich gewundert, wo war der Warrior auf einmal hin? Aber ich war jetzt nicht wirklich traurig drüber. Dieses Six-Man, ja, das könnte man so machen, aber da hat sich dann tatsächlich die Heel-Fraktion hier durchgesetzt. Interessanter vielleicht wieder das Geschehen um den Undertaker, Mankind und Goldust. Auch Goldust und Mankind haben ja so eine, war das eine Allianz mit Mami und solche Geschichten, Shaggy? War das eine Allianz? Ja.
Es war in der Art und Weise Allianz auf jeden Fall. Es ging zumindest gegen den Undertaker, ja.
Ja, und hier war es dann eben so, dass Mankind halt erstmal Henry Godwin besiegt und hat dann später auch noch in das Match zwischen dem Undertaker und Goldust eingegriffen, dass das im No-DQ geendet ist.
Das sollte also eigentlich Jack Roberts der Gegner sein. Da wurde damals auch angekündigt, Henry Godwin kurzfristig Jack Roberts ersetzt, der aber trotzdem im Kommentar von Jerry Lawler ja nicht sehr gut erwähnt wurde, was ja auch noch eine kleine Weitergeschichte hatte. Aber ja, das war auf jeden Fall Mankind klarer Sieg, aber später natürlich da beim Undertaker, dann hat er nochmal involviert. Und hier Steve Austin, der gegen Mark Merrow nochmal endlich wieder eingesetzt wurde auf größerer Bühne.
Ja, ja, ja. Aber dazu muss man halt eben auch sagen, es war ja dann auch, also die Sache mit Jerry Lawler und Jack Roberts, da wurde ja dann auch diese Alkoholproblematik von dem Jack Roberts wurde ja da sehr, sehr stark thematisiert und das wurde ja dann auch wirklich ausgeschlachtet. Das war schon ziemlich grauenvoll damals, wenn man ehrlich ist. Ja. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Wir können da aber auch hier so ein bisschen vorspringen, was so das Geschehen angeht, weil man hat eigentlich die Geschichten, die da gewesen sind, relativ konstant durcherzählt. Ne, wenn wir uns jetzt anschauen, Jerry Lawler gegen Jack Roberts, gab es auch beim SummerSlam, ja, muss man hier sagen, ne? Endete dann, war das nicht so ein Ding, wo Jerry Lawler mit der Flasche zugeschlagen hat und dann deswegen gewinnen konnte?
Ja, war das beim SummerSlam, wo er zugeschlagen hat? Ich glaube, dass er da mit der Flasche zugeschlagen hat. Ja, ja, nicht so toll, sage ich
mal. Genau,
so.
Das lassen wir mal weg. Wir hatten eine Goldust gehabt, der gegen Mark Merrow gewrestelt hat. Da war ja auch diese Geschichte mit Sable, wo Goldust da auch so ein paar Avancen trotz Marlena gemacht hat. Und wo meine ich auch, ist da nicht Mark Merrow zum ersten Mal das Wild Thing gesprungen, diese Shooting Star? Ich meine ja. Ansonsten vielleicht die großen Matches, auch da wieder Story-Fortsetzung, Undertaker gegen Mankind in einem Boiler Room Brawl, also die Attacken, gegenseitigen Attacken haben sich über die Wochen fortgesetzt und Shaggy, dieser Boiler Room Brawl war ja im Prinzip eines der ersten Cinematic-Matches, was wir so gehabt haben. Wie hast du das damals wahrgenommen und wie gefiel dir das damals? Also wie sind ja wirklich dann, man hat sich da in die Katakomben der Halle gebrawlt und da wurde sich mit Paletten geschlagen und man wurde irgendwo runtergeworfen und es wurde mit Dampf gearbeitet und es ging Backstage und man hat da ja ganz andere Einblicke von so einem Event auch bekommen, als das vorher der Fall gewesen ist.
Genau, heutzutage sowas ja auch normal, wenn man da auch Backstage einige Sachen auch irgendwie sieht. Das war damals ja überhaupt nicht so. Also das war schon was Besonderes. Die beiden haben sich ja da zum Ring gekämpft und auch die Art und Weise, wie das aufgezogen wurde, fand ich damals bemerkenswert. Also für mich richtig, richtig toll, richtig interessant, sowas dann auch irgendwie zu sehen und natürlich mit einem ganz, ganz überraschenden Ende dann auch nochmal im Ring. Also ich fand das Match großartig.
Das ist nämlich auch dann vielleicht ein springender Punkt hier in der ganzen Geschichte, weil natürlich das Ende umso wichtiger fast schon gewesen ist. Also zum einen, ich mochte das auch. Das war ein Match, das habe ich mir, nicht weil es so hochkarätig gewesen wäre, so hochklassig wrestlerisch gewesen, sondern weil es so andersartig gewesen ist in seiner Präsentation, habe ich mir das unglaublich oft angeschaut. Ne? Und ich fand die Spots auch richtig kreativ, die man da gehabt hat. Ja. Wenn da dann Mankind irgendeine Leiter hochklettert und der Undertaker reißt ihn runter und der stürzt dann und dann brawlt er sich durch die Gänge und dann nimmt sich Mankind einfach so ein Bottich mit Kaffee und wirft ihn nach dem Undertaker und so. Also Ich fand das sehr innovativ. Ich konnte das damals nicht so ausdrücken, aber ich fand es halt geil, weil es anders und hart irgendwie gewesen ist. Das wollte man dann da auch sehen. Man wollte eine Evolution bei der WWF sehen. Das war so ein Ding, da hat man eine Veränderung gesehen. Aber vor allem, Shaggy, du hast es gerade angesprochen, gab es ja noch den großen Turn von Paul Bearer am Ende, weil das war ja so ein Ding, so ein Match, was dann geendet ist, wenn du als Erster im Ring bist und im Ring wartet dann Paul Bearer, der dem Sieger dann die Urne überreicht.
Ja.
Und dann war der Undertaker im Ring, wollte die Urne überreicht bekommen und Bearer drehte sich dann so weg und Mankind nutzte die Ablenkung für die Mandible Claw und später griff dann sogar noch Paul Bearer mit der Urne selber an.
Ja, es gab die Attacke mit der Urne und dann auch die Übergabe an Mankind und damit der Turn von Paul Bearer und der Sieg für Mankind erneut gegen den Undertaker. Und das hat der ganzen Geschichte nochmal enorme Brisanz gebracht. Und dieser Turn war ja auch unglaublich überraschend. Also Paul Bearer und der Undertaker waren ja bis dahin eine Allianz, die kannte man auch nur zusammen, quasi bis auf die paar ersten Monate mit Brother Love oder. Aber ansonsten war es tatsächlich Paul Bearer, der immer an der Seite des Undertakers war, bis jetzt.
Ja. Und das war ein riesengroßer Knall. Das war auch da nochmal ein Ausrufezeichen in Richtung Mankind natürlich, der den Undertaker ja komplett vernatzt hat eigentlich. Der wirklich einmal den Undertaker getäuscht hat, der ihn überlistet hat und der ihm hier seinen treuesten Verbündeten quasi ausgespannt hat. Und dadurch war Mankind auf einmal, er war eine riesige Nummer plötzlich. Das kann man nicht anders sagen. Er war da ganz oben angekommen, wenn den Undertaker so in seine Schranken weist. Das gab's einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und komm mir jetzt bitte nicht mit Karma, der hier die Urne klaut und die einschmelzt zur Kette. Ja? Aber es gab's damals nicht. Und deswegen war Mankind zu dem Zeitpunkt ein absolut dominanter Charakter. Du hast ihn geliebt, ich mochte den nicht so, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Nichtsdestotrotz muss man das anerkennen. Was man anerkennen muss, Shaggy, ist auch, dass Shawn Michaels zur damaligen Zeit nicht so der allernetteste Typ gewesen ist. Und das hat sich unter anderem dann auch live on tape gezeigt im Match gegen Vader.
Ja, man hat ja Vader sehr gut aufgebaut in dem Jahr und man hat Vader auch sehr viel gesehen von Seiten der WWE-Führungskraft, WWF, und hat hier auch entschieden, ja, Vader, das könnte unser neuer World Champion sein, den stellen wir ganz groß dar, der bekommt vielleicht auch einen großen Sieg beim SummerSlam, den wollen wir auch als World Champion sehen, aber, ja, du hast es gesagt, Shawn Michaels hatte was dagegen.
Ja, Shawn Michaels wollte das auch nicht und Shawn Michaels hat dann auch den Unmut Vader gegenüber sehr stark im Match laufen lassen. Da gab es ja ein bisschen diese berüchtigte Szene, Vader liegt auf dem Boden, Shawn Michaels will irgendwas springen, landet dann auf den Füßen und beschimpft ihn einfach. Das Match zerfahren durch zwei Enden quasi, die wir hier gehabt haben und dann eben der Punkt, dass dann Jim Cornette gesagt hat, so nee, so wollen wir nicht, wir wollen nicht durch die Queue, wir wollen nicht durch Countout siegen, wir wollen einen klaren Sieg und am Ende ist es dann doch Shawn Michaels, der hier als Titelträger und Gewinner das Ding verlässt. Also Shawn Michaels damals Backstage aufgrund seiner Persönlichkeit, auch aufgrund seiner persönlichen Probleme, muss man ganz klar sagen. Drogen, Alkohol war ja damals auch wirklich ein Riesending. Der hat halt ein Problem gehabt und das hat sich auch immer stärker on TV manifestiert. Und das ist gerade dann auch den etwas erwachseneren Zuschauern dann auch wirklich negativ aufgefallen. Naja, trotzdem Shawn Michaels erstmal noch hier der Babyface-Champion, dem man probiert hat, so ein bisschen eine neue Facette zu geben, Shaggy. Und ich habe gerade ein Match schon angesprochen, was dann bei In Your House Mind Games, nämlich am 22. September 96 stattgefunden hat. Und das ist natürlich das Match zwischen Shawn Michaels und Mankind. Und ich sag's nochmal, ich liebe dieses Match. Ich find's fantastisch. Das ist heutzutage noch super gut anzuschauen. Unglaublicher Table-Spot noch mit dabei. Nach draußen Crossbody, wo dann ein Suplex in den Crossbody Reverse wird. Geiles Ding, am Ende riesengroßes Durcheinander, weil da noch Eingriffe stattfinden. Also man hat hier Shawn Michaels und Mankind gut aussehen lassen. Eines meiner liebsten Matches dieser Zeit, muss ich ganz klar sagen.
Ja, definitiv besser als auch das erste Match, José Lothario gegen Jim Cornette oder das zweite auf der Karte. Das war nicht so gut, obwohl da ja auch der Trainer von Shawn Michaels mit involviert war. Aber ja, also Mankind, also hat ja, wie gesagt, selber gesagt, eines der besten Matches überhaupt, wenn nicht sein bestes. Und Shawn Michaels konnte ja auch nochmal zeigen, dass er wirklich im Ring richtig, richtig guter ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Match.
Genau, wenn wir dann eben noch ein bisschen weitergehen. Wir haben hier neue Tag Team Champions. Die Fraktion um Owen Hart und British Bulldog konnten sich ja von den Smoking Guns die Tag Titles holen. Ich schaue hier immer so ein bisschen rüber, weil ich gucke gerade, wann die IC Championship, genau, die IC Championship wurde nämlich in der Zwischenzeit vakantiert. Das war ja damals im Zuge dieser Attacke von Farouk gegen Ahmed Johnson und dann konnte Ahmed Johnson seinen Titel nicht mehr verteidigen und dann gab es ja ein Turnier, wo dann am Ende das Finale hieß Farouk gegen Mark Merrow und Mark Merrow konnte sich dann, das war dann eins quasi bei Raw nach Mind Games, konnte er sich dann die IC Championship holen. Hatte dann das Frühstück, ich gerade mal so ein bisschen ab, weil es sonst unübersichtlich wird, hatte dann aber an Hunter Hearst Helmsley verloren und Hunter Hearst Helmsley, der ja da sogar noch mit Mr. Perfect verbandelt gewesen ist. Mr. Perfect, der ganz kurz zurückgekommen ist als Adjutant für den Mark Merrow und dann gegen den geturnt ist und danach wieder verschwunden ist.
Ja, hatte man sich mehr vorgenommen, vielleicht auch an der Seite, Mr. Perfect an der Seite von Hunter Hearst Helmsley ein bisschen zu belassen, aber es war dann ja nicht so. Aber trotzdem, ja, der war auch wieder kurz zu sehen und jemand auch anderes, der hat auch debütiert, Mark Henry.
Genau. Aber da wirklich noch sehr, sehr grün gegen Jerry Lawler. Auch eher ein Story-Match, was wir hier gesehen haben, als Rache sozusagen für Jake Roberts. Wir haben das finale Kapitel zwischen dem Undertaker und Goldust gesehen. Und damit können wir weitermachen. Natürlich die Fehde zwischen dem Undertaker und Mankind weiter aufgekocht hier. Und dann gab es ein Buried Alive-Match, Shaggy, bei In Your House Buried Alive. Am 20. Oktober damals. Und das weiß ich auch, das war auch so ein Ding. Das habe ich nicht ganz so geliebt wie das Boiler Room-Match. Aber das war ja auch so ulkig fast schon mit diesem Grabhügel, den man da neben dem Ring aufgebaut hat. Und gab es da nicht auch dieses Small Package, wo dann die beiden wie so Käfer da den Hügel quasi runtergerollt sind?
Wo sie so ganz langsam auch so ein bisschen gerollt sind. Ja, ja,
ja.
Das muss auf jeden Fall in diesem Match auch gewesen sein, dieses Buried Alive Match. Ja, das war aber auch was Besonderes, fand ich, irgendwie sowas auch mal zu CS zu sehen. Also man hat in dieser Geschichte sehr, sehr viel neue Sachen entwickelt, auch zwischen Undertaker und Mankind, die aber sehr gut auch zu den beiden Charakteren gepasst haben. Das war sehr, sehr schön gimmickbasiert dann auch, fand ich toll.
Und da war es doch auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, so, dass der Undertaker hat eigentlich gewonnen, aber der ist doch dann auch nochmal von allen möglichen Heels attackiert worden und das letzte Bild auch von In Your House Buried Alive war doch wieder quasi, also das Grab wurde zugeschüttet, ja. Und das letzte Bild war dann auch wie die Hand vom Undertaker so aus dem, wie der Zombie aus dem Grab quasi wieder hochkam, sodass man wusste, okay, der Undertaker, der wird jetzt hier schon wieder neu geboren, so nennen wir es einfach mal.
Ganz genau, also wie die Hand dann so aus dem Grab mit dem lilanen Handschuh dann hier so hervorgekommen ist. Das war auf jeden Fall spannend und wir wissen auch, dass einige der Heels, die attackiert haben, Crush mal wieder mit dabei war, aber auch jemand, der neu in dieser Gruppierung war, wie der Executioner, der ja quasi kurzzeitig Teil auch von, auch unter den Fittichen von Paul Bearer war, der Terry Gordy, Terry Bam Bam Gordy, ja, der aber tatsächlich weit über seinen Zenit schon drüber war.
Das kannst du laut sagen, genau. Ansonsten gab es hier noch ein Number One Contender Match zwischen Psycho Sid und Vader, da konnte sich Sid durchsetzen. Wenn du mich jetzt fragst, was ist damals passiert? Ich weiß, dass dieses Match stattgefunden hat, ich weiß, dass es das gegeben hat, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was da passiert ist.
Auch keine Ahnung mehr. Also vom Papier finde ich, das ist ein großes Match. Die beiden kennen wir ja auch als Tag-Team noch, die Masters of the Powerbombs in dem wunderbaren Segment damals ein paar Jahre zuvor bei der WCW, als sie am Strand da mit Hilfe dieses kleinwüchsigen Menschen das Boot von Sting und British Bulldog in die Luft gejagt haben. Aber ja, fand ich, also ich kann mich auch nicht mehr ehrlich gesagt erinnern, aber ich finde vom Papier klingt das cool für mich.
Ja, naja. Man hat hier auf jeden Fall auch gesehen, dass man noch keinen richtigen Plan für einen Steve Austin hat. Also beim SummerSlam hat er ja einen Pre-Show-Match gegen Yokozuna gehabt und jetzt hier hat er so ein merkwürdiges Match gegen Hunter Hearst Helmsley gehabt und das Publikum wusste auch noch nicht so genau, wo man mit ihm hin möchte. Das fand ich hier schon auffällig. Was auch auffällig ist natürlich, dass wir hier auch ein Dark-Match vom Stalker gesehen haben. Also der ist auch, ne, Barry Windham als, was war er denn, Militär-Tarn-Experte oder irgendwie sowas?
Ich weiß nicht. Was,
ja,
was Edel, genau
Mark Merrow, Goldust ging weiter. Alles nicht so herausragend, wenn man ehrlich ist. Ne? Wichtiger wurde es dann eben in Richtung Survivor Series, weil wir haben es gerade angesprochen. Da wurden dann die Weichen gestellt, weil jetzt hat man endlich die Geschichte gehabt, die man auch für Steve Austin haben wollte. Bret Hart hat sich ja nach WrestleMania erstmal rausgenommen. Auch da gab es erstmal Vertragsverhandlungen natürlich. Und schlussendlich hat WWE ihn ja, oder Vince McMahon ihn ja, für 20 Jahre unter Vertrag genommen, was ein Jahr gehalten hat, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und es war dann aber eben klar, dass ein Bret Hart wollte einen besonderen Gegner für die Survivor Series haben, für sein Comeback-Match haben. Und das war dann eben Steve Austin. Und dazwischen gab es ja noch die Szenen mit einem Brian Pillman, der dann ebenfalls mit hier reingekommen ist. Verletzt, wohlgemerkt natürlich, mit seinem kaputten Knöchel, der auch auf Krücken anfangs angetreten ist. Ja, und Shaggy, das ist, glaube ich, das, also wenn der King of the Ring so das erste, sagen wir mal so der Prolog ist der Geschichte Stone Cold Steve Austin, dann ist doch wohl dieses Match zwischen Bret Hart und Steve Austin so das erste große Kapitel, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Das erste große Kapitel auf dem Weg aus Steve Austin, wirklich den Superstar auch zu machen. Die Fehde mit Bret Hart, die Geschichte, war ja wirklich auch riesig. Also wir haben es ja nicht umsonst auch, dass eines der Matches der beiden ja jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen worden ist, das WrestleMania-Match, das noch folgen sollte. Also hier ging es dann auch richtig groß los und hier wurde Steve Austin in dieser Geschichte, der ja hier noch ganz klar Heel war, dann aber auch richtig groß aufgebaut und der wurde zum nächsten großen Superstar aufgebaut.
Ja, auch ein fantastisches Match, was ja Bret Hart so mit Ach und Krach dann noch gewinnen konnte. Am Ende den Sleeper quasi gekontert in einen Roller und dadurch Bret Hart der Number One Contender auf die WWF Championship. tolles, tolles Match. Ganz anders natürlich als deren Match bei WrestleMania 13, aber gehört auch bei mir auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsmatches dieser Zeit. Fand ich richtig großartig. Die Geschichte zwischen Undertaker und Mankind ging weiter. Der Undertaker hier in einem neuen Inkarnation, noch ein bisschen düsterer, der Fledermaus-Undertaker, so würde ich es mal sagen. Shaggy, weißt du noch, wie er da von der Hallendecke gelassen worden ist?
Hat auf jeden Fall so Flügel, also quasi sein Mantel, wenn man den so ausgebreitet hatte, waren dann so Fledermaus-Flügel und war auf jeden Fall düster, hatte noch irgendwie so eine aufgemalt tätowierte große Träne oder so im Gesicht, irgendwie war das so ein Punkt. Also, und
nee, so eine Träne war das, also, als wenn er im Knast gewesen wäre und jemand umgebracht hätte.
Genau, so eine Träne war das. Ja, also das war schon ein düsterer Undertaker, der zum Grab empor gestiegen ist, um sich jetzt zu rächen.
Fand ich damals ziemlich affig, muss ich ehrlich sagen. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Den Undertaker mochte ich nicht so.
Ja, aber der Main Event, da war was ganz Spannendes.
Er hat erstmal gewonnen und Paul Bearer war im Shark Cage gefangen,
genau, muss man auf jeden Fall
mal sagen. Ich wollte auch noch ganz kurz darauf ansprechen, weil das ist so eine Show, wenn man sich die anschaut, da sind ganz viele Leute dabei, die so ins Kuriositätenkabinett kommen. Also den Stalker habe ich gerade eben schon angesprochen. Hier waren auch Fake Diesel und Fake Razor Ramon mit dabei. Die dürfen wir nicht vergessen, die gab es ja dieses Jahr auch.
Stimmt. Ne?
Mit dieser Geschichte mit Jim Ross, der sagt, hier, ich bringe die euch wieder zurück und so. Und das war totale Grütze. Also damit hat auch niemand sich drüber gefreut, wirklich, was da passiert ist. Crush ist natürlich weiterhin mit dabei, hier als Ex-Knasti, wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Und wir haben natürlich auch einen debütierenden Rocky Maivia gesehen, Shaggy. Das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist ein riesengroßer Name für die Zukunft.
Ja, auch der wurde, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch großer Wrestling-Star. Vollkommen richtig. Der hatte hier debütiert. Man hatte da auch hier Leute wie, gut, das war ein Free-for-All-Match, aber so jemand wie Salvatore Sincere, der auch aufgesucht werden sollte, aufzubauen. Und den Salten. Man hatte Fatu, den Straßenkämpfer, also nicht Straßenkämpfer, sondern Streetworker, schon lange nicht mehr gesehen. Dafür kam jetzt das Salten. Auch ein Gimmick, was nicht ganz funktioniert hatte. Ja, also da war schon einiges los auf der Card, wie du's gesagt hast, mit Flash Funk, den man hier auch noch mit auf der Card hatte, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das war doch in dem Match.
Jimmy Snuka war auch noch mit dabei.
Ach, stimmt, dieses Match war das. Das war auch ganz schlimm. Ja, Vader und Fake Diesel Farouk damals, der ja auch debütiert ist, den sollten wir auch mal erwähnen, damals noch mit seinem lustigen Helm. Also ja, da ist schon einiges auf der Karte los gewesen.
Hier, ganz kurz, hier war er nicht mehr in seinem Helm. Das war quasi auch, da hat er erstmals, ist er als NOD, Nation of Domination, Farouk quasi angetreten.
Genau, den Helm hatte er da schon dann zum Glück abgelegt und Sunny dann auch, also ja. Ja.
Der Modern Day Gladiator, wie man ihn damals präsentiert hatte, genau. Aber jetzt, da hat man gemerkt, so, das hat eigentlich ganz gut so vom Visuellen auch zu ihm gepasst, muss man sagen.
Hat man ihn zumindest gefunden. Also das war ja dann auch seine große Zeit, die dann folgen sollte.
Genau, und jetzt nähern wir uns langsam schon so dem Ende hier des Jahres. Wir haben natürlich hier das Match noch zwischen Psycho Sid und Shawn Michaels. Und hier ist das Interessante, Shaggy, weil das eigentlich Shawn Michaels ja als klares Babyface in die ganze Geschichte reingegangen ist. Ja. Aber die New Yorker Crowd, die ja ein bisschen rough und rowdy ist, die hatte keinen Bock auf Shawn Michaels gehabt und hat den hier nach Leibeskräften ausgebuht.
Ja, hat den ausgebuht tatsächlich und Sid extrem bejubelt. Also auch als er zum Ring kam und auch am Ende sollte er auf unfaire Art und Weise dann auch der Kameraschlag, gell, den er da auch ja genutzt hatte, sollte er am Ende den Sieg davontragen nach den Powerbombs auch. Ja, also das war ein krasser Moment und als Sid dann auch gewonnen hatte, wie das Publikum abgedreht ist. Also das hätte man so nicht denken können. Man hat aber da gemerkt, das New Yorker Publikum ist ja ein bisschen, ja, du hast gesagt, ein bisschen anders, aber vor allem sind die auch manchmal der Zeit voraus und da hat man schon gemerkt, Shawn Michaels als Face ist nicht richtig angenommen worden als das Face der Promotion auf diese Art und Weise. Da musste man was ändern und ja, Sid erstmal Champion.
Genau das. Also diese ganzen Charaktere sind halt hier schon echt interessant und teilweise auch was aus denen geworden ist. Ne? Aus dem Ringmaster, aus einem Hunter Hearst Helmsley, aus einem Rocky Maivia. Das muss man sich nur mal überlegen, ne? dass die alle in einem Jahr quasi die Bühne betreten haben und große Aufgaben übernommen haben und dann ja so Jahre später quasi zu Stars herangereift. Natürlich auch aus der Notwendigkeit heraus, dass etwas getan werden musste, so muss man es ganz klar sagen. So, machen wir weiter und nähern uns dem letzten In-Your-House-Event dieses Jahres. Und das ist natürlich In Your House 12, It's Time mit dem Main Event zwischen Psycho Sid und Bret Hart. Und hier, auch hier, baut man schon einige interessante Sachen auf. Ne? Also zum einen einen Bret Hart, der weiterhin in der Fehde mit einem Steve Austin steckt. Der Hass zwischen den beiden ist enorm groß und der steigert sich hier bis ins Unermessliche. Aber auch, dass ein Bret Hart dann im Main Event unter anderem Unterstützung von seiner Familie bekommt, von Owen Hart und dem British Bulldog, sollte ja dann für die weitere Geschichte extrem wichtig sein, Shaggy, gerade für 97.
Ja, das sollte dann auch zur neuen reformierten Hart Foundation als Stable dann auch am Ende führen. Schon ein wichtiger Moment dann auch. Und klar, führte das auch im nächsten Jahr dann auch zu unschöneren Momenten. Aber das sollte dann für die nächsten Monate, gerade diese Stable-Bildung und auch ein anderes Stable, was noch kommen sollte, sollte dann ja die WWE auch nochmal verändern. Man hatte jetzt hier ganz klar die Not auch, einiges verändern zu müssen im Konkurrenzkampf mit der WCW. Und man ist da aufs Ganze gegangen.
Musste man so machen. Man musste hier mehr probieren. Das Match zwischen den beiden hier endete mit dem Sieg für den Psycho Sid. Übrigens hier auch die Zeit, wo übrigens Brakus aufgetreten ist, darf auch nicht vergessen. Der hat hier ein Dark Match gehabt. Auch das, ja, eine von den Figuren, die wir bei der WWF damals gesehen haben. Aber natürlich, also der Weg mit Bret Hart, Steve Austin als eine der großen Fäden. Bret Hart mit der dann reformierten Hart Foundation, sollte noch ein bisschen dauern, sollte hier eine große Geschichte werden. Ansonsten kleinere Matches auf der Karte, wenn man ehrlich ist. Undertaker gegen Executioner, natürlich längst nicht mehr so heiß, wie es Undertaker gegen Mankind mal gewesen ist. Armageddon Rules, eine Art Texas Deathmatch, das war grauenvoll.
Also ganz kurz, beim Terry Gordy. Mein Name ist Brakus, ich komme von Deutschland.
Genau. Mark Merrow hier gegen Hunter Hearst Helmsley, der inzwischen ja IC-Champion gewesen ist, wo Countout-Sieg quasi, weil Hunter Hearst Helmsley hier geflüchtet ist. Und tatsächlich gab es hier für die beiden Fakes, also Fake Razor Ramon und Diesel, tatsächlich auch noch einen Title-Shot gegen Owen Hart und den British Bulldog. Und da konnten sich Owen und Davey Boy Smith hier durchsetzen. Also das ist durchaus eine Show, die man vergessen kann. Wichtiger ist dann eben tatsächlich der Aufbau in Richtung Zukunft. Nämlich, das habe ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen hier beim Main Event, dass es nicht nur die Attacke von mit dem Steve Austin hier gegeben hat, sondern auch, dass Bret Hart und Shawn Michaels nach dem Match nochmal aneinander geraten ist. Shawn Michaels war hier als Kommentator zugegen und natürlich, wie das so ist, wenn jemand Kommentator ist, da gibt es irgendwann immer ein paar aufs Maul. Hier war es dann eben auch so, die beiden sind aneinander gestoßen und da gab es ein Brawl zwischen den beiden. Das heißt also, Bret Hart sozusagen, ja, mit zwei großen Fädengegnern in Form von Shawn Michaels und Steve Austin. Und wenn man Richtung Rumble blicken.
Ich kann ganz kurz eine Sache sagen, weil die nicht schlimm, weil die für heute ja auch ganz spannend ist, dass es damals schon war. Während des Matches, das du gerade angesprochen hast, Tag Team Titel Matches, hat man ja Piroth und Cybernetico, die zwei der größten Namen gerade bei AAA zu dem Zeitpunkt gesehen. Und da gab es eine Zusammenarbeit zwischen AAA und der WWF und wer hätte gedacht, dass man hier knapp 30 Jahre später, Entschuldigung, dann gerade diese Promotion aufkauft. Spannend.
Das auf jeden Fall. Und ich weiß noch, als dann bei dem Rumble gab es ja auch ganz viele mexikanische Wrestler, die mit dabei gewesen sind. Ne? Und das waren ja unter anderem auch eine Mil Mascaras zum Beispiel, ein Cybernetico oder auch einen Piroz, den du gerade schon angesprochen hast. Ich konnte mit denen damals gar nichts anfangen. Das war dann so, was machen die denn da? Ne? Ich wollte halt dann lieber einen Steve Austin sehen und so. Und naja, aber dadurch, dass die Show, der Rumble, natürlich da im San Antonio, Texas stattgefunden hat, hat man da nochmal versucht, auch mit dieser Kooperation nochmal Zuschauer zu ziehen. Und das hat man ja auch geschafft. Also es war ja eine große Arena-Show im Alamo Dome mit offiziell über 60.000 Zuschauern. Aber Shaggy, das ist Zukunftsmusik für unseren nächsten Year-in-Review-Podcast. Das Jahr 96, wie siehst du das jetzt so rückblickend, nachdem wir hier noch einmal durch die größten Geschichten gegangen sind, so ein bisschen die wichtigsten Matches nochmal besprochen haben? Wie siehst du die Zeit des Umbruchs bei der WWF?
Ja, das Jahr 97 besprechen wir noch, das werde ich mir auch nochmal genau anschauen. 96 habe ich mir genau angeschaut und muss sagen, das war schon ein wirklich Jahr des Umbruchs. Man hat es mit Shawn Michaels, wie du es gesagt hast, probiert auch da den nächsten Schritt als Gesicht der Promotion, als das Top-Face zu gehen. Das hat zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert, der ist nicht in dem Sinne angenommen worden. Vielleicht lag auch die Personalie José Rosario dem noch mal ein bisschen im Weg, aber insgesamt auch die Art und Weise, wie Shawn Michaels auch, ja, man hat ihm einfach den Netten nicht abgenommen, weil es nicht war, so zu dem Zeitpunkt. Und ansonsten ist da ja wirklich sehr, sehr viel passiert. Umbruch im Sinne auch von die neue Generation, die herangewachsen ist. Triple H natürlich, der wurde aber der große Name Steve Austin, Stone Cold Steve Austin aus dem Ringmaster wurde Steve Austin. Die Promo des King of the Rings, die ja in unmittelbarer Nähe zum Gründung der NWO auch war. Das war ja eine Zeit, in der so richtig viel passiert ist. Und auch das Debüt, was wir jetzt auch nur so am Rande gesagt haben, weil da in dem Jahr ist noch nicht viel passiert mit Rocky Maivia. Das waren schon große Namen, die WWE dann in den nächsten Jahren einfach bestimmen sollten.
Genau. Rocky Maivia sollte dann im Februar dann sich den ersten Titel holen, gegen Hunter Helmsley übrigens auch. Also auch das schon mal interessant, wie da eben diese Wege, gerade von diesen drei großen Namen, Steve Austin, Hunter Helmsley, Triple H und Rocky Maivia, wie die parallel verlaufen und wie die sich auch wirklich gemeinsam hier hochgezogen haben letztlich in der WWF-Hierarchie. Deswegen, du hast eigentlich alles gesagt, was man da so sagen kann. Es ist ein Jahr des Umbruchs gewesen, Jahr der Veränderungen, neue Namen, man hat viel probiert. Man hat auch viel einstecken müssen, man hat viele Verluste ertragen müssen auch innerhalb der Promotion und nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiges Jahr und man hat sich auf jeden Fall im Vergleich zu 95 weiterentwickelt. Ich glaube, so viel kann man auch sagen, weil 95 gilt ja gemeinhin als das katastrophalste Jahr von der WWE. 96 war ein besseres Jahr. Ich glaube, das muss man auch mal ganz klar sagen, oder?
Ja, ganz klar. Also 96 ging es schon sehr, sehr steil bergauf und was in den nächsten Jahren folgen sollte, die Attitude Era. Also das war ja schon dann auch die Zeit überhaupt für uns als Wrestling-Fans. Also aus heutiger Sicht, mal gucken, wie es sein wird. Wir haben schon ein paar Mal die Attitude Era aus heutiger Sicht betrachtet und müssen sagen, nicht alles gut gealtert, aber da gab es auf jeden Fall große, tolle Momente, auf die ich mich freue, wenn wir die nächsten Jahre uns auch wieder anschauen werden, denn das werden wir tun und hoffentlich auch bald uns mal die WCW-Jahre, zumindest als die WCW in Deutschland größer wurde, auch anschauen. Da freue ich mich auch schon sehr.
Genau.
Da kommen auch auf jeden Fall einige illustre Charaktere zum Vorschein.
Genau. Ich habe schon überlegt, ob wir da den Markus Holzer auch mal fragen, ob der mit dabei ist und da Lust drauf hat, mal so ein Jahr mit uns durchzusprechen. Aber gucken wir mal. Genau, aber ansonsten, ich glaube auch, was nochmal hier wichtig ist zu betonen, dass man auch 96 schon so gemerkt hat, dass so die ersten Story-Ansätze Richtung Attitude-Era gehen. Ne? Da wurde es ein bisschen edgy, da wurde es auch ein bisschen sexuell, da war es auch ein bisschen anstößig hier und da und es wurde auch brutaler und härter. Es gab manchmal auch düstere Entwicklungen, die wir hier gehabt haben, mit dem Buried Alive Match, gerade auch mit so einem Charakter wie Mankind. Also man merkt, dass hier eine sehr schnelle Evolution des Produkts stattgefunden hat, dass man auch gemerkt hat, wir können uns nicht mehr an dem Alten festhalten, sondern müssen hin zu was Neuem, was Modernem gehen, weil die Konkurrenz eben so stark ist. Und natürlich, wir haben jetzt den Bash at the Beach per se nicht mehr angesprochen, der war am 7. Juli 96, aber dessen Einfluss war halt massiv. Ne? Plötzlich war die WCW, diese Südstaaten-Promotion, war plötzlich cool und die WWF hat sich angefühlt wie so ein Produkt aus dem vorherigen Jahrhundert. Und man musste was ändern. Das hat man hier zum Teil schon angestoßen und ich glaube, das haben wir auch ganz gut rausgearbeitet. Und damit, Shaggy, sind wir durch, oder? Letzte Worte von dir.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben im Grunde alles gesagt zu dem Jahr. Also spannendes Jahr. Ich würde sagen,
wir haben alles gesagt.
Ja, alles, was ich jetzt auch gesagt hätte, hast du gesagt. Alles, was ich sonst sagen wollte, habe ich auch schon gesagt. Das heißt, wir sind am Ende von 96 angekommen, kommen jetzt irgendwann in den nächsten Monaten ins Jahr 97 und fangen bei der WCW auch, weiß ich nicht, 92 oder irgendwann mal an.
93 an, genau.
Es gab ja viele, viele, viele Stimmen, die gesagt haben, das müsst ihr unbedingt machen, freue ich mich auch schon drauf. Das werden wir zwei machen, vielleicht holen wir uns Markus noch an die Seite, das schauen wir mal. Freue mich drauf. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, und Shaggy, in diesem Sinne geben wir uns ein Mini-High-Five für die Freunde, die bei YouTube schauen. Mini-High-Five. Gut. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.